Aber ich sage, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn, den er hatte, hingegeben hat. Was das bedeutet, das können nur Eltern wissen, die auch Kinder haben. Seien es Söhne oder Töchter, das spielt jetzt keine Rolle. Aber wer gibt sie gerne hin? Doch wohl niemand, wer normal ist. Damit alle, und jetzt kommt die ganz große Bedingung. Und ich warne immer davor, dass ich sage, na ja, da sagen die Leute, dann muss ich so viel noch schaffen, dass ich das erreiche. Das ist nicht nötig. Wie sagt Paulus, ich achte alles, was ich mir da mal aufgeladen hatte an Sünde, das achte ich für nichts. Es kommt nur darauf an, dass ich Jesus lieb habe und er mich lieb hat, dass ich das weiß. Das ist das, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Unsere Gegenfrage, die könnte doch nun lauten, warum kann das Johannes so eisern behaupten? Und da schreibt er weiter in Kapitel 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, und jetzt sagt er was ganz Tolles, der wird mal irgendwann das ewige Leben bekommen. Ja, Gebhard, du schmunzelst schon. Ja. Da steht nämlich ganz was anderes. Der hat das ewige Leben. Mein lieber Mann, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. In uns. Ganz gewiss. Und nun möchtest du vielleicht fragen, gibt es das ewige, das neue Leben? Und wo ist es denn? Ich habe eben ja schon ein bisschen was gesagt. Das ist doch das, was wir gerne so brennend wissen möchten. Kann er das sagen? Ja, er kann. Und er schreibt das in Kapitel 12, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, Gott, der du allein, niemand anders, wahrer Gott bist, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Ich habe vieles in meinem Leben als Eisenbahner erlebt, auch schlimme Dinge. Aber mir ist auch selber passiert, an einer viergleisigen Strecke. Ich war vom Chef gefragt worden, willst du nicht mal Schrankenwärter machen? Ich war damals schon verantwortlich für den gesamten Verkehrsdienst auf einem riesengroßen Bahnhof, also Fahrkartenausgabe, Gepäckabfertigung, die Zugbegleitung, die Güterabfertigung, da war ich der Chef. Und da fragt er mich, willst du nicht mal rausgehen da an Posten 30, ist das, eine viergleisige Strecke und mal den Schrankendienst machen? Ich habe das von Grund auf gelernt, ich kann das alles. Naja, bin ich hingegangen. Es bestand die Vorschrift, wenn es klingelt, Schranke schließen. Dann kriegt man die Zugnummer angesagt, ich schweife jetzt ein bisschen ab. Die hat man in ein Heftchen reinzuschreiben und man darf erst die Schranke wieder aufmachen, wenn man durchgestrichen hat, dass der Zug auch da war. Ich dummer Esel, ich habe das nicht durchgestrichen. Nachdem der erste Zug durch war, da wollte ich schon aufmachen. Ich hatte die Kurbel in der Hand und so ein bisschen hat sich schon der Schrankenbaum gehoben, davor stand ein Bus und viele Radfahrer und Kinder. Und in dem Moment gucke ich, dass da der Triebwagen ankommt. Eine viergleisige Strecke, da ist schon ein bisschen was los. Ich bin heute noch immer wieder damit beschäftigt und bin von Herzen dankbar. Ich würde hier heute nicht stehen. Mein Leben wäre total anders verlaufen und ich wäre schuld am Tod vieler, vieler Leute. So ist es, wenn der Herr dabei ist, selbst dann, wenn wir auch mal Dummheiten machen. Wer den Herrn in sich hat, der hat das ewige Leben. Und damit ist uns viel erklärt. Ja, der Apostel kann uns das beschreiben, denn er schreibt in Kapitel 12, 3, das ist aber das ewige Leben, da ist es nochmal. Und ich habe es schon vorgelesen, dass wir Jesus erkennen. Und in dem Moment erkennt man ihn, wie er dir doch die Hand gehalten hat. Fritze, dreh nicht weiter. Dem Apostel Paulus, dem ist diese Erkenntnis geschenkt worden, auf eine ganz andere Art. Auch er bestätigt mit seinen von Jesus gegebenen Worten in Römer 6, Vers 23, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir können diese Aussagen nicht ohne Worte zur Auferstehung betrachten. Das geht nicht, das kann man nicht trennen. Sie gehört zu unserem Thema. Dazu ein Wort in der Geschichte von Lazarus. Und was heißt Lazarus? Gott hilft. Wer heute die Gottesdienste gehört hat, da war auch ein bisschen was von Lazarus zu hören. Von Lazarus und seinen Schwestern. Und Martha spricht ihn an und sagt, Mensch, wärst du hier gewesen? Er hat nicht Mensch gesagt. Jesus, wärst du hier gewesen? Unser Bruder wäre nicht gestorben. Und was gibt Jesus für eine Antwort? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und da fragt sie, glaubst du das? Abschließend noch ein Wort aus dem Johannesevangelium. Der Apostel bekräftigt noch einmal im Kapitel 6, 40, wird wohl gleich erscheinen oder ist schon da. Das ist der Wille des, der mich gesandt hat. Also das sagt Johannes, das ist der Wille des, der mich gesandt hat. Dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Ich habe vorhin die Geschichte erzählt von diesen Kinderchen, die so richtig fröhlich waren und andere Menschen fröhlich gemacht haben. Und ich habe so, als ich mir heute das nochmal durcharbeitete, gedacht, wir müssen doch eigentlich alle hier super fröhlich rausgehen. Wir haben das ewige Leben und haben wunderbare Versprechungen und haben den wahrhaftigen Gott, der nichts umsonst sagt. Das, was Wahrheit ist, das ist er selber. Das, was er sagt, das wird geschehen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, den ich beleuchten möchte. Es heißt, steht schon da, da ist es. Das neue Leben ist ganz anders. Und da schauen wir mal ganz intensiv auf den Text, den Inge da vorhin gelesen hat. Da traten die Sadduzäer zu ihm. Was sind denn das für Kerle? Sadduzäer? Du hast vorhin schon gelesen, das sind die, die die Auferstehung leugnen. Nö. Das kann nicht sein. Dagegen die Pharisäer, die waren diejenigen, die die Auferstehung bejahten. Und wenn die beiden Gruppen zusammenkamen, dann war das immer ihr Sonderthema. Da hatten sie immer ihre Streiterei. Das war schon vorprogrammiert. In diesem Fall waren es aber die Sadduzäer. Die zogen vor Jesus hin mit einer Frage. Und dabei erwarteten sie natürlich die Bestätigung ihres Standpunktes. Aber das geht ganz anders. Sie wollten dabei natürlich auch Jesus provozieren und wollten sagen, guck mal, was der Mose da gesagt hat, das ist doch Kokolores, das geht doch gar nicht. Aber wenn wir das überhaupt mal verstehen wollen, was die Sadduzäer da vorbringen, was die damit sagen wollen, dann können wir das in 5. Mose mal nachlesen. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, ich sag's mal so halb mit meinen, so soll seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden. Da fragen wir uns doch schon erst mal, wieso Sippe, was ist das? Das sind eben die großen Gruppierungen der Familien und in diesen natürlich die einzelnen Familien. Und die wurden bezeichnet als Sippe und da waren immer mehrere Familien zusammen. Und da wollte man, dass diese Familien auch zusammenbleiben. Also dass das Volk Gottes auch nicht geschmälert wird, sondern dass das so ist. Also ich lese mal weiter, so soll seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll sie heiraten. Der erste Sohn, den sie dann gebiert, soll gelten als der Sohn des Verstorbenen. Es ging darum, die Sippe zusammenzuhalten, das habe ich eben gesagt. Auf dieser Basis haben nun die Sadduzäer offensichtlich einen Fall konstruiert. Sie wollten die Anweisung Moses ins Lächerliche ziehen. Wie können denn 7 Brüder die gleiche Frau haben? Und sie fragen in Vers 33, nun, in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Sie hatten sie doch alle zur Frau. Und sie zogen sich daraus ihren Schluss, dass die Auferstehung mit der biblischen Lehre im Widerspruch steht. Und jetzt muss der Herr ihnen mal eine Rüge erteilen. Er sagt, ihr irrt total. So muss er es ihnen sagen. Ihr kennt weder die Schrift, das ist ein Vorwurf, ihr kennt weder die Schrift, noch kennt ihr die Macht Gottes. Matthäus 12, Vers 24. Das müssen sich Leute sagen lassen, die eigentlich dem Volk vorstehen und das Volk belehren sollen über die Schrift. Da muss Jesus ihnen sagen, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und ihr habt noch nicht mal begriffen, wie mächtig Gott ist, der alles geschaffen hat. Dem wollt ihr vorwerfen? Nö, nicht bloß das. Den achtet ihr überhaupt nicht. Das gilt gar nicht. Bisher hatte Jesus oft knappe oder gar keine Antworten gegeben. Aber hier wird er ausführlich. Jetzt sagt er ihnen, und ich möchte sagen, in seiner Antwort finden auch wir die Beantwortung unserer heutigen spannenden Frage, wie es im neuen, ewigen Leben zugeht. Und da sagt er in Vers 34, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Ist das noch so? Habe ich mir klein hierher geschrieben. Wird das Gebot Gottes noch eingehalten? Naja, ich gebe weiter keine Antwort. Nun aber sollen die Sadduzäer mal ihr Öhrchen aufsperren und darauf achten, was Jesus im Vers 35 sagt.